die eine gute Zusammenarbeit signalisieren und genau diese Marker, die eben zeigen, ah, das könnte auch eher eine schlechte Zusammenarbeit werden. Wenn dir jemand nicht zeigen kann, dass er dich verstanden hat, dann ist diese Person nicht die richtige an deiner Seite. Wo pauschalisiert und wo Autorität benutzt wird, um Unsicherheit zu erzeugen. Und da gehe ich rein, weil das macht mich wirklich sauer. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Diese Vorfreude, wenn du aus dem Tonstudio kommst, du weißt, dass deine Musik gemischt und gemastert wird, das Ergebnis großartig sein wird und du ganz genau weißt, in 6 Monaten erscheint die Musik, die ich hier gerade eingesungen oder eingespielt habe, auf einer CD, auf einer Vinyl oder digital, in jedem Fall veröffentlichst du Musik. Vor deinem inneren Auge entsteht vielleicht schon das Artwork. Du weißt ganz genau, welches Foto vom Fotoshooting genommen werden soll. Du weißt ganz genau, wen du bei den Credits erwähnst. Und du freust dich darauf, deiner Familie, deinen Freunden die erste Single aus dem Album präsentieren zu können. Diese Release-Vorfreude. Ich finde ganz persönlich, dass das ein sehr besonderer Moment ist. Release-Vorfreude. Weil aus meiner Perspektive, das sage ich ja in meinen Live-Events auch immer, ich finde, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt als Musik. Ich glaube, deswegen bin ich am Ende des Tages auch in der Musikbranche gelandet, weil mich einfach nichts anderes so sehr begeistert wie Musik. Und wenn du als Musikerin deinen Release planst, dann wirst du früher oder später an den Punkt kommen, an dem du anfängst, über eine Promotion-Agentur nachzudenken. Also zumindest, wenn du in der Raketerei bist, dann kann ich dir sagen, dann wirst du in jedem Fall anfangen, drüber nachzudenken, weil du Pressestimmen brauchst. Pressestimmen zahlen am Ende des Tages auf dein Booking ein. Pressestimmen verkaufen außerdem deine Musik. Ja, du kannst auf Pressestimmen einfach nicht verzichten. Ach übrigens, by the way, das fällt mir dabei gerade ein, es wird auch wieder mein Jahresgruppenprogramm zum Thema Record Release Mentoring starten. Das ist ein Jahresgruppenprogramm, in dem ich über ein gesamtes Jahr hinweg Künstlerinnen individuell durch ihren Release-Prozess führe. Also von der Positionierung über den Ausbau der eigenen Kanäle, also Social Media und Newsletter, der Aufstellung der Finanzierung, zum Beispiel durch Crowdfunding oder dem Schreiben von Initiative Musikanträgen, bis zur Promoter-Innensuche, Release-Suche, Vertriebssuche. Und dann bis zum Release und zum Release-Konzert. Genau dieses Programm startet wieder. Also das fällt mir gerade ein, solltest du da gedanklich gerade in genau diesem Release-Prozess hängen, melde dich bei mir, imke@raketerei.com, dann können wir mal gucken, ob das Programm tatsächlich das Richtige ist. Also das Programm ist für alle Künstlerinnen genau der richtige Ort, die ihre Musik nicht einfach nur releasen wollen, sondern so releasen wollen, dass sie am Ende auch gehört und verkauft wird. Weiter im Text, das fiel mir gerade ein, weil ich gerade über mein Gruppenprogramm ohnehin spreche. Und in meinem Gruppenprogramm bespreche ich eben auch mit den Musikerinnen, die teilnehmen, wie sie denn so eine Promotion-Agentur eigentlich finden. Und wenn wir das besprochen haben, auf dieser theoretischen Ebene, dann schicke ich sie los. Dann bekommen sie von mir die Aufgabe, 3 Angebote einzuholen. Also 3 Angebote von 3 unterschiedlichen Promotion-Agenturen. Und diese 3 Angebote legen wir dann in einer Session nebeneinander, vergleichen sie und besprechen sie. Und ich mache das mit den Musikerinnen, weil ich sie dabei unterstützen möchte, einzuordnen, welche Angebote von Promotion-Agenturen denn gut sind. Und ich erarbeite auch mit ihnen, warum das gute Angebote sind. Ich erarbeite aber auch, wenn die Angebote schlecht sind, warum die Angebote schlecht sind. Damit die Künstlerin guten Gewissens eine Entscheidung für eine geeignete Promotion-Agentur treffen können. Ich empfehle nicht so gerne Agenturen. Mir ist es einfach viel, viel wichtiger, dass Musikerinnen anfangen, die Marker zu erkennen, indem man eine gute Zusammenarbeit von einer schlechten Zusammenarbeit unterscheidet. Und das, was wir da erarbeiten, ich beziehe das jetzt in dieser Folge auf Promotion-Agenturen, aber das lässt sich ja auf alle PartnerInnen, die dir beim Aufbau oder beim Ausbau deiner Karriere begegnen, übertragen. Also, ich empfehle selten Agenturen. Bei mir ist es einfach wichtig, dass MusikerInnen genau diesen Marker erkennen. Marker, die eine gute Zusammenarbeit signalisieren und genau diese Marker, die eben zeigen, ah, das könnte auch eher eine schlechte Zusammenarbeit werden. Das sind ganz häufig Anzeichen, diese Marker, wo man dann schon irgendwie von ableiten kann, aha, vermutlich wird die Zusammenarbeit nicht so gut laufen. Und das wird in der Regel schon vor Vertragsabschluss deutlich. Und ich möchte mit dir jetzt in dieser Podcast-Folge darüber reden, weil ich einfach schon so oft Musikerinnen kennengelernt habe, die mir erzählt haben, dass sie mit einer richtig scheiß Promotion-Agentur zusammengearbeitet haben. Und es ärgert mich, weil Promotion-Agenturen einfach so wichtig sind in diesem Release-Prozess. Und es ist einfach schwierig, ganz individuell eine gute Agentur von einer schlechten Agentur zu unterscheiden. Und deswegen möchte ich in dieser Podcast-Folge dir eine E-Mail von einem Promoter vorlesen, die für mich eine totale Red Flag ist. Das ist eine E-Mail, die mir eine Musikerin über die Gruppe, über meine Circle-Community zugespielt hat. Und ich möchte gerne mit dir gemeinsam analysieren oder ich möchte für dich analysieren, warum für mich diese E-Mail eine absolute Red Flag ist und auch was diese E-Mail mit Künstlerinnen macht und wo ich eigentlich die Probleme sehe. Genau darüber möchte ich heute mit dir reden. Denn eine meiner Musikerinnen aus meinem Gruppen-Mentoring-Programm ist nämlich genau losgezogen und hat genau, wie wir besprochen haben, Angebote angefragt, eingesammelt und hat Feedback von PromoterInnen erhalten, die sie eben angefragt hat. Und ein Feedback, das sie erreicht hat, war eine E-Mail. Und ich werde diese E-Mail jetzt vorlesen, anonymisiert, weil es erstmal total egal ist, wer da mit wem spricht und um was es geht. Es geht um den Inhalt. Also, ich lese vor. Sehr geehrte Frau, Name der Künstlerin. Vielen Dank für Ihre Anfrage, die mich in meinem Urlaub erreicht hat. Daher kommt erst jetzt meine Antwort. Grundsätzlich gesprochen, Doppelpunkt. Wenn Sie nicht über ein etabliertes Label veröffentlichen, kann ich leider keine Presseanfragen annehmen, denn es ist absolut aussichtslos, den Musikredaktionen mit einem Label zu kommen, das in Eigenverlag veröffentlicht wurde und keinen weiteren weltweiten physischen und digitalen Vertrieb hat. Das ist bei Ihrer Anfrage also ein Ausschlusskriterium Nummer 1. Und ich würde jedem davon abraten, auf eigene Faust CDs zu veröffentlichen. Die vermeintliche Abkürzung, in Anführungsstrichen, wird ohne Label zu einer Sackgasse, was Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Absatz. Ausschlusskriterium Nummer 2 ist der Termin. Ich bin bereits bis Ende Oktober voll ausgebucht. Und Sie müssen bedenken, dass die meisten Redaktionen 3 Monate Vorlauf haben, was die Themen angeht. Jetzt, in diesem Monat, spreche ich mit den Redaktionen über Alben, die im Sommer erscheinen werden. Teilweise plane ich mit den Redaktionen bereits Themen für den Spätherbst oder für den Herbst, für den Spätherbst. Eine erfolgreiche Pressekampagne müsste also weit im Vorfeld einer Albumveröffentlichung beginnen. Für den Termin im April gibt es kaum noch eine Chance, um das Album in der Presse kurzfristig zu platzieren. Absatz. Wenn Sie also können, rate ich Ihnen hart, auf die Bremse zu treten, in Anführungsstrichen. Sich ein Label für Ihre Veröffentlichung zu suchen und einen Verlag, der auch CDs publiziert und dann einen geregelten VÖ-Termin in der 2. Jahreshälfte 2026 oder in der 1. Jahreshälfte 2027 anzustreben. Das wäre aus meiner Sicht die beste Vorgehensweise. Zum Inhaltlichen muss ich sagen, dass ich ausschließlich Veröffentlichung mit, hier wird jetzt ein Genre genannt, Musik betreue. Keine Neukomposition oder Crossover-Produkte verschiedener Stile. Und insofern wäre Ihr spezifisches Projekt bei mir einfach an der falschen Adresse. Vor allem aber würde ich an Ihrer Stelle, wie gesagt, versuchen, einen Verlag zu finden, der Ihr Projekt unter seinem Label nimmt. Damit ergeben sich überhaupt erst Chancen, dass Ihr Projekt auch überregional wahrgenommen werden kann. Ich wünsche Ihnen für Ihr Vorhaben viel Erfolg und verbleibe. Diese E-Mail möchte ich gerne einordnen, denn nicht die Absage ist hier das Problem, sondern die Art, wie hier gedacht, gelesen und kommuniziert wird. Und genau darüber müssen wir sprechen. Denn mit dieser E-Mail-Antwort gehen eine Menge Fragen einher. Und diese Fragen erreichen mich in meinem Gruppenprogramm über die Musikerin. Ja, die Musikerin fragen mich dann, Imke, ist das eine normale Reaktion? Imke, das liest sich irgendwie ein bisschen komisch. Bin ich hier ein bisschen zu empfindlich? Oder die Musikerin sagen mir sowas, irgendwie fühlt sich das falsch an. Oder bin ich falsch? Und da kann ich ganz klar sagen, nein, das Gefühl, das diese E-Mail auslöst, das bildest du dir nicht ein. Denn diese E-Mail zeigt in jedem Satz, wie diese Person auf Künstlerinnen schaut. Und das ist genau der Punkt, über den wir sprechen müssen. Weißt du, mich interessiert, wenn ich die Künstlerin losschicke und die Angebote eingeholt werden und dennoch diese E-Mails mit mir geteilt werden. Mich interessiert im ersten Moment überhaupt gar nicht, ob sich eine Agentur für eine Künstlerin oder gegen eine Künstlerin entscheidet. Mich interessiert vor allem, wie jemand entscheidet. Denn an der Art und Weise, wie dir jemand absagt, erkennst du oft schon sehr genau, wie die Zusammenarbeit geworden wäre. Und das ist für mich keine Kleinigkeit, das ist Diagnostik. Und das Erste, was ich sehe, ihr jetzt nicht, weil ich es anonymisiert vorgelesen habe, aber das Erste, was mir zum Beispiel ins Auge gefallen ist, ist, dass der Name der Künstlerin falsch geschrieben ist. Und ja, das wirkt vielleicht wie eine Kleinigkeit, aber das ist es aus meiner Perspektive nicht. Denn wenn ich nicht einmal sauber nachvollziehen kann, mit wem ich spreche, dann habe ich mir offensichtlich keine Mühe gemacht, mir diese Person auch tatsächlich mal anzuschauen. Und genau das ist für mich nicht einfach nur ein Flüchtigkeitsfehler. Für mich ist das ein Signal, wenn ich mit den Musikerinnen über die Angebote spreche. Weil da für mich eine Frage entsteht. Nämlich die Frage, auf welcher Grundlage wird hier eigentlich gerade so eindeutig geurteilt? Du kannst aus meiner Perspektive keine so klare Empfehlung für ein Projekt aussprechen, mit dem du dich ganz offensichtlich nicht einmal sorgfältig auseinandergesetzt hast. Ja, das geht fachlich einfach nicht und menschlich ist es schlicht respektlos. Was ich dann als Nächstes höre, ist der Ton dieser E-Mail. Und ja, vermutlich habe ich jetzt auch schon so ein bisschen eingefärbt vorgelesen, aber ich empfinde diesen Ton in dieser E-Mail als sehr herablassend. Nicht im Sinne von, ich teile dir hier meine Einschätzung mit, sondern eher im Sinne von, so, ich erkläre dir jetzt mal, warum dein Weg aussichtslos ist. Das ist aus meiner Perspektive ein riesengroßer Unterschied, denn natürlich darf eine PR-Agentur sagen, hey, danke für deine Anfrage, aber das passt für uns nicht. Natürlich darf eine PR-Agentur sagen, ich bin ausgebucht. Natürlich darf eine PR-Agentur sagen, vielen Dank für deine Anfrage, aber dein Projekt liegt nicht in unserem Schwerpunktbereich. Aber das, was in dieser E-Mail passiert, ist was anderes. Ja, hier spricht keine klare Abgrenzung, hier spricht Überlegenheit. Und das ist für mich ein Alarmsignal. Nicht nur, weil es unangenehm ist, also diese E-Mail, als die Künstlerin die mit mir geteilt hat, ich fand die wirklich auch unangenehm zu lesen, sondern weil Zusammenarbeit auf dieser Basis, also auf dieser Basis von Überlegenheit, nie gut werden kann. Wer schon in der ersten Mail eher eine Belehrung liefert, statt für Klarheit zu sorgen, weil dieser ganze Promotion-Bereich, ja, du als Musikerin holst dir Unterstützung an Bord, weil dir diese Kontakte fehlen, weil du nicht weißt, wie PR funktioniert. Ja, es ist eine Zusammenarbeit. Und da ist es wichtig, für Klarheit zu sorgen und nicht zu belehren. Und jemand, der in der ersten Mail schon belehrt, statt Klarheit zu liefern, wie zum Beispiel PR-Arbeit funktioniert, wird später sehr wahrscheinlich auch nicht auf Augenhöhe mit dir arbeiten und es als eine echte Partnerschaft sehen. Was mich an dieser E-Mail ebenfalls stört, ist dieser Absolutheitsanspruch. Also so dieses, so muss man das machen, anders ist es aussichtslos, ohne Label hat es gar keinen Sinn. Das Problem daran ist für mich, dass es sehr pauschal klingt. Weil was der Schreiber dieser E-Mail zum Beispiel nicht macht, ist nach dem Ziel der Künstlerin zu fragen. Es wird nicht gefragt, wo diese Künstlerin steht, welche Ressourcen sie hat, welche Art von Karriere sie überhaupt aufbauen will und ob das Projekt vielleicht ganz anders gedacht ist als in diesem klassischen Label-Release-Stil. Ja? Mit anderen Worten, der Schreiber dieser E-Mail hat ein Standardmodell und das soll über die Künstlerin gestülpt werden, also über die Künstlerin, die in dieses Modell reinpassen. Und das ist ein Punkt in meiner Arbeit, an dem ich den Musikerinnen sofort sage, stopp. Wir handeln hier mit PromoterInnen keine Wahrheit aus. Ja, wir handeln hier keine Wahrheit oder keine Wahrheiten aus. Wir reden hier über Perspektiven. Und die Perspektive der Person, die bei dir Unterstützung anfragt, muss nicht die für dich richtige Perspektive sein. Das ist total okay. Und was ein noch größerer Marker in dieser E-Mail für mich ist, dass der Schreiber dieser E-Mail die Künstlerin nicht spiegelt. Na, also da ist kein Satz, der irgendwie mal zeigt, ich habe dich und das, was du vorhast, verstanden. Da ist kein Satz, der zeigt, ich habe erfasst, worum es in deinem Projekt geht. Da ist kein Satz, der zeigt, ich habe mich mit deiner Musik, deinem Ansatz, deinem Vorhaben wirklich auseinandergesetzt. Stattdessen kommt Einordnung, Bewertung und Ausschluss. Vielleicht muss man dazu sagen, das ist der Erstkontakt. Es ist nicht so, dass die Künstlerin mit diesem Promoter schon super viele E-Mails hin und her geschickt hätte und das jetzt das Ergebnis einer langen Kommunikation ist. Die Künstlerin hat eine Anfrage geschickt und das war die Reaktion auf die Anfrage. Ich bin an diesen Punkten sehr, sehr klar mit den Künstlerinnen in der Gruppe. Ich sage dann immer, wenn dir jemand nicht zeigen kann, dass er dich verstanden hat, dann ist diese Person nicht die Richtige an deiner Seite, um deine Arbeit, das, was du machst, nach außen zu vertreten. Und das kann bedeuten, sich bewusst gegen einen Promoter oder eine Promoterin zu entscheiden. Und das kann bedeuten, eine extra Meile zu gehen. Sie lohnt sich aber, weil dann die Zusammenarbeit gut wird. Ganz wichtig, nicht das erstbeste Angebot annehmen, aus dieser Angst heraus, oh, ich bin froh, dass da überhaupt jemand mit mir arbeitet. Ich möchte jetzt in dieser Folge auch nicht völlig unfair werden. Na, also es ist natürlich absolut legitim zu sagen, ich betreue nur bestimmte Genres, wie auch immer. Es ist total legitim zu sagen, ich bin ausgebucht oder ich arbeite nur mit bestimmten Strukturen oder ich sehe gerade keinen sinnvollen Zeitpunkt. Das ist alles vollkommen okay. Aber gute Kommunikation trennt sehr sauber zwischen fachlicher Grenze und persönlicher Abwertung. Und genau das passiert hier nicht. Statt zu sagen, das ist nicht mein Arbeitsfeld, wird das Projekt entwertet. Statt zu sagen, ich bin nicht der Richtige, wird signalisiert, den Weg, den du gehen willst, der ist grundsätzlich falsch. Und das ist aus meiner Perspektive ein Riesenunterschied. Denn das eine schafft Orientierung, das andere produziert Verunsicherung. Wenn Musikerinnen mit solchen E-Mails zu mir kommen oder wir solche Art von E-Mails in den Sessions besprechen, dann ist meine Aufgabe nicht, eine Lösung zu finden, sondern meine Aufgabe ist es, wie in diesem Fall, Deutung zurückzuholen. Denn solche Nachrichten machen etwas ganz Fatales. Sie verschieben ein Machtverhältnis, weil die Musikerin denkt nach so einer E-Mail, dass sie falsch liegt, dass ihr Projekt nicht tragfähig ist oder dass sie nicht richtig ist oder nicht richtig genug ist, um wirklich ernst genommen zu werden. Und da gehe ich rein, weil das macht mich wirklich sauer. Ich lese nicht nur den Inhalt, ich lese die Struktur dahinter. Ich schaue mir ganz genau an, wo hier nicht verstanden, wo pauschalisiert und wo Autorität benutzt wird, um Unsicherheit zu erzeugen. Und das sortieren wir in den Sessions. Nicht um zu empören, auf keinen Fall, darum geht es nicht, sondern um wieder entscheidungsfähig zu werden. Eine Absage ist kein Problem. Eine schlechte Absage, auch nicht nur deshalb, weil sie unhöflich ist. Das eigentliche Problem ist, dass viele Musiker anfangen, aus solchen E-Mails Wahrheiten über sich selbst und ihre Arbeit über ihre Musik abzuleiten. Das ist aus meiner Perspektive ein Problem, denn nicht jede professionelle Mail ist professionell. Nicht jede klare Meinung ist eine gute Einschätzung. Nicht jede Absage ist ein Qualitätsurteil über dein Projekt. Manchmal, so wie in diesem Fall, ist es ein sehr früher Hinweis darauf, mit wem du besser nicht zusammenarbeiten solltest. Und weißt du was? Genauso arbeite ich übrigens im Record Release Mentoring in meinem Jahresprogramm. Wir arbeiten nicht nur an Timings, an Release-Plänen und an Finanzierungsfragen oder PR-Fragen, sondern aus meiner Perspektive, und das ist viel wichtiger, auch an der Fähigkeit, Situationen sauber einzuordnen und Entscheidungen nicht aus Verunsicherung, sondern aus Klarheit herauszutreffen. Und die nächste Gruppe startet bald, wenn du dabei sein möchtest, wenn du mal so richtig strategisch dein Release aufbauen möchtest, planen möchtest, damit deine Musik gehört wird, damit deine Musik gekauft wird, ja, dann schreib mir eine E-Mail an imke@rakete3.com. Ich lade dich zum völlig unverbindlichen, kostenfreien Kennenlern-Call ein und dann können wir mal gucken, ob das Programm das Richtige für dich ist. Wir schauen einfach gemeinsam drauf. In der nächsten Folge werden wir über den Umsatzkreislauf sprechen. Ich werde dir ganz genau verraten, warum du mit deiner Musik noch nicht das Geld verdienst, das du verdienen könntest, das potenziell angelegt ist. Und dann müssen wir unbedingt über den Umsatzkreislauf sprechen, weil der wird von vielen Musikerinnen nicht geschlossen. Und den musst du aber schließen, damit Umsatz fließt. Und genau über diesen Umsatzkreislauf sprechen wir in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, wenn du wieder einschaltest, zuhörst, ich weiß gar nicht, wie sagt man denn beim Podcast? Schalte einfach wieder ein. Nein, ich freue mich auf dich. Mach's gut, deine Imke.